SWR 2. Kontext.
All-inclusive, die IFA und die Zukunft des Rundfunks. Am Freitag startet in Berlin die IFA. Das könnte man als Internet für alle oder Ich funke auch übersetzen. Es heißt aber weiterhin internationale Funkausstellung. Gar nicht mal so langsam und ausgesprochen stetig verändert eine neue technische Umgebung unsere gewohnten Hör- und Sehgewohnheiten. Und gleichzeitig kleben die Menschen immer noch stundenlang vor der Glotze. Tag für Tag. Wie es wahrscheinlich weitergeht mit den Medien und ihrem Konsum, erkundet SWR 2 Kontext mit Thomas Ihm. Internet und Fernsehen wachsen zusammen. Computer sehen aus wie Tabletts, kleine Plastikschachteln bewahren alle Filme, Fotos und die komplette Musiksammlung digital. Der Vielfalt und dem Einfallsreichtum sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Und dann sind da noch die Smartphones, die alles, was die anderen können, in einem Gerät vereinigen. Klassische Beziehungen wie Sender und Empfänger oder Produzent und Konsument lösen sich auf. Eine echte Neuheit bzw. eine fast echte Neuheit ist das Digitalradio DAB+. DAB, Digital Audio Broadcasting, war ein ziemlicher Schuss in den Ofen, aber mit der aufgefrischten Version DAB+ soll nun endlich die Zukunft des Radios beginnen. Von der IFA berichtet Andreas Reinhardt.
Dieses Geräusch der Senderwahl wird in den Archiven verschwinden. Beim Digitalradio gibt es kein Tuning oder Feintuning. Der Sendersuchlauf versieht schnell und stumm seinen Dienst. Anschließend präsentiert das Gerät eine Liste mit den Sendernamen in Klartext. Auswählen und fertig. Hören. 14 Programme sind es derzeit bundesweit. Dazu zählen Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen. Dazu kommen 11 Privatsender und mit dabei sind natürlich auch unsere Programme vom Südwestrundfunk. Doch Digitalradio kann noch mehr als Hörfunk, sagt Michael Schlicksup, Digitalradio-Koordinator beim SWR.
Unsere Programme werden dann, ich gehe mal davon aus, dass es November werden wird, Zusatzinformationen mit sich tragen, also zum Beispiel eine Bildergalerie, eine Slideshow, zusätzlichen Text oder auch eine Programmvorschau, die man, wenn man ein neues Gerät hat, das ein Display hat, dann auch anschauen oder lesen kann.
Möglich sind auch Musiktitel und Interpret und das Albumcover anzuzeigen oder Karten mit Verkehrsinformationen. Je nachdem, was das Radiogerät kann, steigt auch der Preis. Ein USB-Stick zum Anschluss an den PC ist mit 20 Euro der preisgünstigste Einstieg ins Digitalradio. Einfache Geräte kosten ab 40 Euro und erinnern vom Design her an das Transistorradio. Autoradios und Radiowecker sind im Schnitt für 150 Euro zu haben. Es gibt aber auch die High-End-Lösung für mehr als 300 Euro. Anfang August sind bundesweit 27 Senderstandorte in Betrieb gegangen. Rechnerisch lassen sich damit 38 Millionen Hörer versorgen, von der Fläche her halb Deutschland. In den Ballungsräumen dürfte der Empfang daher kein Problem sein. Und auf das gute alte UKW-Radio müssen Sie auch nicht verzichten. Das ist bei den allermeisten Geräten mit eingebaut. Nochmal Michael Schlicksup.
UKW wird es wahrscheinlich noch sehr lange geben. Es ist einfach schlichtweg so, dass in Deutschland im Moment etwa 300 Millionen UKW-Geräte auf dem Markt sind. Die wird niemand wegwerfen wollen und solange es diese Geräte gibt, werden wir sie auch bedienen.
Radio hören können wir auf verschiedenen Wegen, übers Internet oder mit einer App auf dem Smartphone. Jetzt wird auch das Radio modern, das durch die Luft ausgestrahlt wird. Und in nicht allzu ferner Zukunft kann es dem Hörer egal sein, über welchem Weg er das Programm empfängt. Es wird, egal auf welcher Plattform, ähnliche Inhalte bieten und ähnlich zu bedienen sein.
SWR 2 Kontext. Norbert Hillinger leitet das Berliner Büro von Trend One, einer Firma, die versucht, die Trends der Zukunft vorauszuahnen und vorauszuspüren. Ob man Radio demnächst über DAB+ empfängt oder weiter über OKW oder über das Internet, es bleibt doch weiter Radio. Ob da im Hintergrund eine Röhre, ein Transistor oder ein Mikrochip arbeitet, ist dem Hörer wahrscheinlich egal. Auch der Flachbildschirm hat die Sehgewohnheiten beim Fernsehen nicht verändert. Zusatzinfos beim Digitalradio oder 3D beim Fernsehen, das sind letztlich nur graduelle Verbesserungen. Herr Hillinger, geht es bei allem Aufwand, der jetzt auch auf der IFA ab Freitag gezeigt wird, letztlich nicht einfach darum, gewohnte Hör- und Sehgewohnheiten zu konservieren?
Ich denke, es geht nicht um Konservierung, es geht um Weiterentwicklung. Also ich gebe Ihnen nicht ganz recht, dass es sozusagen darum geht, den Fernsehkonsum durch eine Technologie zu ändern, sondern es geht eigentlich größtenteils um Inhalte. Wenn wir uns also beispielsweise den TV-Bereich ansehen, so geht es heutzutage darum, dass die Sehgewohnheit dieser neuen Zielgruppe, die angesprochen wird größtenteils, also die Digital Natives, die jugendliche Zielgruppe, dann geht es darum, dass wir auch interaktive Elemente mit reinbringen. Das heißt, wir weichen beispielsweise auf andere Technologien, auf andere Screens, auf andere Darstellungsmöglichkeiten aus, beispielsweise Smartphones, beispielsweise Tablet-PCs, die dann interaktive Features durch den Rückkanal Internet erlauben.
Digital Native, digitale Eingeborene, so nennt man junge Leute, die ja offensichtlich nicht mehr ganz so abhängig sind von der Glotze oder von dem Radio. Aber verstehen Sie diese Digital Natives wirklich oder ist das nur so eine Idee, erstmal ein Wort, um etwas zu beschreiben, was man eigentlich noch mal entdecken muss?
Das ist eine Wortschöpfung für eine neue Generation, die Medien neu wahrnimmt, Medien neu nutzt.
Und die wollen tatsächlich mit diesen kleinen, fummeligen Geräten wie Smartphones oder diesen Tablet-PCs das alles sehen, hören? Das ist doch ein bisschen unpraktisch, oder?
Das sagen Sie. Ich möchte Sie jetzt nicht persönlich angreifen, aber schauen Sie sich vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben oder ob Sie vielleicht einen 10-Jährigen oder eine 10-Jährige in Ihrem Umfeld kennen.
Ich habe eine 10-jährige Tochter.
Wunderbar, dann haben Sie ja eigentlich das lebende Beispiel bei sich direkt und werden mal schauen, wie die heutzutage mit Medien umgehen. Ich komme aus Österreich und ich habe eine 7-jährige Nichte und ich habe sie zuletzt gefragt, warum sie keine Armbanduhr trägt. Und sie hat mir erzählt, in typisch österreichischem Akzent oder Dialekt, na Onko, das ist a Single-Task-Device. Da habe ich so angesagt, die 7 Jahre alt spricht eigentlich kein Wort Englisch und wollte mir erklären, was ein Single-Task-Device ist. Eine Uhr kann also nur die Zeit anzeigen. Dafür hat sie eigentlich ihr Smartphone, denn damit kann sie telefonieren, damit kann sie die Zeit sehen und damit kann sie auch im Internet surfen.
Wissen die Leute, die heute verantwortlich sind für Radio und Fernsehen, dass da offensichtlich eine Generation auf sie zukommt, die von den alten Techniken und den alten Seh- und Hörgewohnheiten gar nichts mehr wissen will?
Ich habe den Eindruck, dass das manchmal noch nicht so ganz der Fall ist. Als Trendforscher versuchen wir natürlich eine Art Weckruf mit unseren Trendreports und mit unserer Datenbank zu tätigen. Das heißt aufzuzeigen, wie die neue Zielgruppe tickt, wie die anderen, aber auch die traditionellen Zielgruppen ticken. Denn wir sehen auch hier, dass Interaktivität ein immer größerer Wunsch ist. Ja.
Und was ist so toll an der Interaktivität?
Was ist so toll an der Interaktivität? Ich glaube, es geht darum, mitmachen zu wollen. Es geht darum, ein Teil des Ganzen zu sein, seinen persönlichen Fußabdruck sozusagen in der Medienlandschaft zu hinterlassen. Nicht zuletzt war das auch einer der Hauptgründe, warum das soziale Netz, der Social-Media-Bereich so erfolgreich ist. Wir sehen sozusagen, diese Gewohnheiten, die wir aus dem Internet kommen, die transferieren sich langsam auf die klassischen Medien.
Ein klassisches Kunstwerk, wie eine Symphonie beispielsweise oder auch ein Hörspiel, vielleicht sogar auch nur ein Kommentar, für den wäre Interaktivität verheerend.
Das ist die große Frage des Künstlertums. Wenn Sie mit einem Regisseur oder eben auch mit einem Künstler aus dem Audiobereich sprechen, so werden Sie immer natürlich das Problem haben, zu viele Köche versalzen die Suppe. Und da gebe ich Ihnen recht, dass tatsächlich das Kunstwerk an sich nach wie vor unantastbar bleiben sollte. Es geht allerdings auch darum, dieses Kunstwerk in die Breite zu bringen. Und da sind wir beim Thema Marketing. Ich weiß, dass das ein nicht immer gern gehörter Begriff ist, aber das Thema Marketing ist nun mal angewiesen auf die Menschen da draußen. Und wenn wir einen Schneeballeffekt erzeugen können, das heißt, dieses tolle Stück Kunst oder dieses tolle Stück Kultur, das produziert wird, professionell produziert wird, auch weiterzutragen und über die unterschiedlichen Menschen da draußen, die bloggen, die twittern, die ein Smartphone haben, um damit sozusagen SMS oder was auch immer zu verschicken, eine Nachricht an die Welt zu verschicken, dann sollten wir das nutzen, denke ich, denn das kann nur Vorteile bringen.
Nun hat sich ja inzwischen herumgesprochen, dass das Internet die Zukunft ist, auch das Fernsehen, auch Radio gehen ja ins Internet, sind dort präsent, sind dort teilweise auch interaktiv, so wie Sie es beschrieben haben. Und da kommen Sie als Trendforscher und sagen, das Internet, naja, ich habe das Outernet entdeckt. Was ist das Outernet?
Ja, das Internet ist out, das Outernet ist in, ist einer der schönen Sprüche hier. Das Outernet an sich ist die logische nächste Evolutionsstufe des Internets. Das heißt, das Internet entwickelt sich auf die Straße, es explodiert letztendlich über die mobilen Endgeräte auf in den realen Raum. Reale Objekte werden klickbar, das heißt, wenn Sie heutzutage ein Foto beispielsweise hier in Berlin mit dem Smartphone ein Foto machen vom Brandenburger Tor, so bekommen Sie sofort Zusatzinformationen, beispielsweise den Wikipedia-Eintrag.
Sagt Norbert Hillinger, Trendforscher der Firma Trend One. All inclusive, die Zukunft des Rundfunks. Wer ein internetfähiges Smartphone sein eigen nennt, der nimmt die Welt bald doppelt wahr. Durch die eigenen Sinne und durch die Applikationen seines Gerätes. Der Prozess, bei dem alles mit allem verschmilzt, hat gerade erst begonnen. Danach werden wir nicht mehr die sein, die wir heute sind. Beobachtungen von meinem Kollegen Michael Köhler.
Menschen gestalten nicht nur Dinge. Dinge gestalten auch Menschen. so wie ein Stuhl und ein Schuh uns naturgemäß nur so zu sitzen und zu gehen erlauben, wie es dieser Stuhl und Schuh möglich machen, verändern auch die technischen Umgebungen den Menschen. Es ist eben etwas anderes, ob man auf Ton- und Schiefertafel laut und mühevoll kratzt, mit Feder, Kreide, Tinte oder Kugelkopfschreibmaschine schreiben lernt oder mit Querz, Tastatur und Touchscreen lautlos und gebeugt den Kopf in Geräte senkt, um zu simsen. Die Typografie ändert sich buchstäblich. Wir ritzen, drücken und formen nicht mehr langsam Zeichen in Seelen ein. Es gibt keine Typosis en Psyche mehr, sondern wir bespielen rasant Oberflächen, um angeschlossen zu bleiben und fühlen uns dann als tolle Typen. Schreiben und Hören, Sehen und Sprechen ändern sich gleichermaßen. Aber auch sowas Altmodisches wie der Kopfhörer erfährt eine Renaissance als Fashion-Item, weil aus millimeterdicken Handys nur noch Gekrächze kommt. Mehr noch, müssen wir uns die technischen Oberflächen, die uns lückenlos umgeben, wohl zunehmend wie eine zweite Haut, eine zweite Natur vorstellen. Sie gehört unkündbar zu uns. Sie ist nicht abstreifbar. Keinen E-Mail-Account zu haben, das macht heute auffällig. Die Brillen, Monitore, Bildschirme, Leinwände, Bluetooth, Headsets und In-Ear-Lautsprecher sind keine Körperextensionen mehr. Umgekehrt scheinen Menschen längst Medienextensionen zu sein. Was da noch dranhängt, ist ein trauriger Rest. Ein User, ein Follower, ein Crowdmember, ein Sektorbewohner. Die Zukunft ist digital, lässt uns die internationale Funkausstellung 2011 wissen. Nein, die Vergangenheit ist es und die Gegenwart. Die Zukunft ist hyperreal. Längst schon suchen wir nicht mehr nach Bildern und Tönen, die dem Original möglichst ähnlich sind. Das taten wir zu Zeiten des High Fidelity und waren auf die Musiktruhen und Schneewittchensärge von Braun und Saba stolz. Medienbesitz schmückte. Er war ein Zeichen sozialen Aufstiegs. Vom Kofferradio über den Dual-Plattenspieler bis zum UHA oder Revox-Tonband und der Kompaktanlage war Medienbesitz sozial prämiert. Es handelte sich dabei ja um repräsentative, große, teure Geräte. Da schaute man hin und staunte. Und die Schallplatte, das Tonband sollte dem Original so nah wie möglich kommen. Hohe Klangtreue wurde angestrebt. Heute ist die digitale Vorlage das Original und die Wirklichkeit muss sich ihr anpassen. Das Konzert, der Museumsbesuch wird zuvor gecheckt und dient als Master, der dann gescannt und mit der Wirklichkeit abgeglichen wird. Das ist längst ein Massenphänomen. Menschen machen keine Erfahrungen mehr, sondern die iPads beinhalten jetzt die Manuale und Handbücher, an die sich die Erfahrung anzugleichen hat. Videokameras, Navigationsgeräte und iPods, sie sind im Zeitalter leistungsstarker Smartphones überflüssig. Ein kleines Gerät kann heute alles auf einmal. Die Unterhaltungsgeräteindustrie steht deshalb in der Streaming-Kultur vor dem Problem, keine Quellgeräte mehr verkaufen zu können. Die Tablet-Kultur, sie fängt gerade erst an. Schüler und Studenten werden das beschleunigen. Natürlich verändert das auch unser Lesen, Sprechen und Hören. Bibliotheken sind Menüpunkte bei iTunes und Windows und keine Umgebungen in Wohnzimmern mehr. Generationen sind ebenso keine Abfolgen von Menschen und Erfahrungen, in die man einrückt. Generationen sind heute Modellwechsel von Prozessoren. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, dass damit die Kulturtechnik des Memorierens, des Gedichteaufsagens, der selbstgemachten Erfahrungen zunehmend in den Hintergrund tritt und der Mensch immer weniger dichterisch wohnt, spricht und hört, um ein Hölderlin-Wort abzuwandeln. Eine Befreiung und Bereicherung ist das nicht unbedingt, aber die Welt einmal gescannt, einmal in der Hand gehabt zu haben, ist auch eine schöne Illusion. Die Welt als Applikation, als Application, Erfahrung aus dritter Hand.
Eine Analyse von Michael Köhler. SWR 2 Kontext zum Thema All-Inclusive, die Zukunft des Rundfunks. Das eine Gerät, das alles kann, wirklich alles, und das durch sein Wissen und seine Verführungskünste zu unserer zweiten Natur wird, ist eine konkrete Bedrohung oder ein Riesenglück, je nachdem. Aber ein Weg ohne Wiederkehr ist es auf jeden Fall. Die spannende Frage auf der kommenden IFA ist, was die Technik aus unserer Kultur macht. Am Mikrofon war Thomas Ihm.